Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Ich glaub, mich laust der Affe und das ist im heutigen Fall der Marco. Grüß dich.
Grüß dich.
Wir besprechen heute Donkey Kong Country Returns HD. Man könnte meinen, das reinste Affentheater heute hier, aber jetzt soll es das auch gewesen sein, schon mit Anspielungen auf diese ja doch so liebenswerten Tiere, die uns hier das heutige Spiel quasi präsentieren, was ja schon eine richtige Historie hat, also allein die Donkey Kong Serie an sich, da wollen wir heute aber gar nicht so sehr drauf eingehen, aber das Spiel an sich, was wir heute besprechen, nämlich Donkey Kong Country Returns HD, ist ja nun jetzt mittlerweile auch schon auf der dritten Plattform, nämlich auf Nintendo Switch, heute dann erschienen. Und der Marco hat sich das schon angeschaut intensiv und wir können halt mal so ein bisschen die Einschätzung dann geben, wie sie es denn gemacht hat über die letzten Jahre, was jetzt vielleicht noch verbessert wurde. Ist ja seinerzeit 2010 für die Wii erschienen und dann nochmal 3 Jahre später für den 3DS auch nochmal neu aufgelegt worden. Bist du bei all den alten Teilen auch dabei gewesen oder beziehungsweise von den vorigen Versionen?
So mehr oder weniger. Also ich weiß, ich habe sehr viel Donkey Kong Land in der Kindheit gespielt. Und als dann irgendwie die Wii Resurrection von Donkey Kong kam, war ich total Feuer und Flamme, konnte mir das Spiel damals aber noch nicht holen. Ich habe es irgendwann mal nachgeholt und ich fand es echt schwer. Dachte dann bei der 3DS-Veröffentlichung, okay, kann man nochmal zugreifen, vielleicht geht's ja jetzt besser. Hab nicht so mit dem Spiel geweibt, muss ich sagen.
Ja, es ging mir auch so. Ich habe das jetzt neulich im Jahresausblicks-Podcast zu Alexander auch gesagt. Da haben wir auch mal kurz so auf das Spielchen hier drauf geäugt, mit Hinweis natürlich auf den heutigen Podcast, weil wir natürlich ein bisschen tiefer jetzt reingehen als in der letzten Episode. Und da habe ich auch gemeint, dass ich auch so in Erinnerung noch auf dem Vita eben hatte, ja, relativ schnell ausgestiegen, weil irgendwie zu schwer, auch obwohl man es ja Koop spielen kann, was ja dann manchmal so ein Kniff ist, wo man sagt, hey, dann geht's auch ein bisschen leichter. War da aber nicht so der Fall und ich weiß auch, dass ich auf dem 3DS nochmal reingeschaut habe, weil ja da noch ein paar neue Sachen dazu kamen, die es vielleicht ein bisschen zugänglicher machen sollten, aber so richtig gezündet, wie du es jetzt auch gesagt hast, hat es damals bei mir auch nicht, obwohl ich prinzipiell die Reihe, die Charaktere, die Musik vor allem richtig cool finde und mich das eigentlich total anspricht, aber letztendlich ist dann immer so ein bisschen der Biss hat mir dann immer gefehlt, um da auch wirklich mich dann durchzukämpfen und bin dann immer wieder doch irgendwie lieber bei Kirby und Mario gelandet, was dann für mich immer besser funktioniert hat.
Ich habe auch gemerkt, dass das Spiel nochmal so eine andere Zielgruppe hatte, ne? Also ja. Bei mir war es halt auch so, ich habe dann sehr, sehr gerne die Mario-Sachen gespielt, die ja auch wahnsinnig gut waren, aber die man ein bisschen relaxter spielen konnte, ein bisschen mehr genießen konnte. Und hier musste man sich dran setzen und ein bisschen mehr reingeben. Und ich glaube, damals war ich einfach nicht bereit dazu.
Ja, und das Spiel hat ja auch, du kannst natürlich heute noch drauf eingehen, ob das immer noch so ist oder ob man da auch nochmal irgendwie was gegengesteuert hat. Immer, zumindest weiß ich bei der Vivia so nochmal so, auch so wirkliche Frustmomente, wo man dann auch Level irgendwie zigfach angehen kann, wo man dann irgendwie abstürzt und es wirklich sehr arg aufs Timing ankommt und sowas. Und da bin ich wirklich, muss ich zugeben, dann zu wenig ehrgeizig. Dann lege ich gerne mal ein Spiel, wenn es mich zu sehr ärgert dann oder ich dann einfach da nicht lang genug dranbleiben kann. Aber nichtsdestotrotz, du hast ja erwähnt, Zielgruppe ein bisschen anders vielleicht als bei den Mario-Spielen, weil es eben dieser Schwierigkeitsgrad, der doch hier und da ein bisschen bissiger ist, schon ein Kennzeichen einfach für die Reihe ist, zumindest für die 2D-Teile. Donkey Kong 64 können wir jetzt mal da außen vorlassen. Hat ja eine ganz Sonderrolle. Ja, und diesen Biss erwarten, glaube ich, auch die Leute, die ein Donkey Kong-Spiel irgendwie möchten und wollen das auch nicht zu einfach. Ne? Aber wir wissen, Nintendo gibt sich da eigentlich immer Mühe, dass man möglichst viele Leute irgendwie ins Boot holt und das jedem ein bisschen schmackhaft macht. Und dementsprechend wäre wahrscheinlich auch, wie erwähnt, noch auf den einen oder anderen Punkt der Zugänglichkeit heute dann eingehen. Diesen Port hier hat ja jetzt Forever Entertainment gemacht. Da muss ich zugeben, da habe ich auch erst nochmal nachsuchen müssen, wer ist denn das überhaupt und was haben die bisher so gemacht? Hat dir das gleich was gesagt und hast du gesagt, ah ja, die sind doch die immer jenes machen oder warst du da auch ein bisschen unsicher?
Also ich muss sagen, ich wusste bis gerade eben nicht, dass Forever Entertainment dahinter steckt. es erklärt aber einiges. Ich habe von denen in den letzten Jahren immer mal wieder was mitbekommen und immer mal wieder sehr gemischte Sachen. Ich weiß, die wurden damals sehr hoch gehypt, als Panzer Dragoon Remake angekündigt wurde, die Reihe wieder zu holen und Leute hatten total viel Vorfreude und der erste Trailer sah gut aus. war es aber sehr mittelmäßig, weil die dann doch mehr geändert haben, als sich das Leute gewünscht haben. Und auch so bei den anderen Remakes gab es immer mal wieder echt Kritikpunkte, dass teilweise übers Ziel hinausgeschossen wurde oder dass nicht genug dran gearbeitet wurde. Deshalb ist das eher so ein etwas kontroverses Studio, so wie ich es mitbekommen habe.
Genau, zumindest jetzt von den Spielen, die man bisher so bekommen hat. Ne? Und das sind auch jetzt, man kann ja mal so Cooking Simulator kann ich hier finden. Front Mission ist vielleicht so das, was man auch jetzt in der Vergangenheit öfter mal gehört hat, weil es da eben diese Remakes gibt. Ja, und dann hört es hier, ach, der House of the Dead 2 Remake haben sie auch gemacht.
Ja, also das wurde jetzt angekündigt. Da freuen sich aber Leute auch nicht unbedingt drauf.
Ja, ne, also es sind so Sachen, hat man mal gehört, aber wie gesagt, aus unserer Sicht zumindest kann ich das, glaube ich, zusammenfassen, hat das Studio jetzt kein riesiges so Repertoire, wo man sagt, oh ja, cool, die haben immer gute Pots gemacht, irgendwie so. War immer so ein bisschen zweischneidig, würde ich sagen. Bin ich gespannt, wie sich das jetzt hier widerspiegelt. Kann man ja vielleicht gleich drauf eingehen. Hast du jetzt davon was gemerkt, dass das vielleicht aus dem Hause kam? Hättest du es dir vielleicht hier und da nochmal ein bisschen polierter gewünscht? Oder sind Sachen aufgefallen, die vielleicht besser hätten sein können?
Ich sag's mal so, es gibt schon Punkte, gerade bei der Technik und so, wo wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen werden, wo ich etwas enttäuscht war. Ob es jetzt am Forever Entertainment liegt oder nicht, weiß ich nicht. Ansonsten, wenn ich mir jetzt überlege, was wurde an deren Projekten immer kritisiert, dann finde ich das hier nicht. Also es wurde definitiv nicht zu viel oder zu wenig, ja, nicht zu viel geändert. Eher, es ist ein sehr sicherer Port. Es ist so ziemlich genau das, was man erwartet, wenn gesagt wird, hey, dieses Wii-Spiel wird auf die Switch portiert in HD. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja, genau. Es ist ja wahrscheinlich auch da, dass dann Nintendo ganz klipp und klar sagt, das soll auch genau so sein, wie du es jetzt formuliert hast. Einfach ein HD-Port dann für die Switch in dem Fall. Man hat ja zumindest von dem Schwung quasi von Wii auf 3DS seinerzeit ja auch schon Neuerungen hinzugefügt. Und die findet man ja jetzt hier im Spiel auch 1:1 wieder. Dementsprechend kriegt man sozusagen das Beste von beiden Welten, Wii und 3DS. Da ist jetzt nichts weggestrichen worden, soweit ich das gesehen habe, sondern letztendlich, wie gesagt, das Beste aus beiden Welten, wenn man es so zusammenfassen kann. Steigen wir doch mal vielleicht ins Spiel direkt selber ein, für alle, die überhaupt noch gar keinen Kontakt mit dem Spiel haben, das mag ja sein, gibt ja genug neue Switch-User, die vielleicht gar nicht vorher irgendein Nintendo-System hatten oder vielleicht auch einfach nur dieses Spiel nicht. Donkey Kong ist in einer misslichen Lage, denn die sogenannten Tikis sind so kleine Wesen, überfallen die Donkey Kong-Insel und schnappen zudem noch sämtliche Bananen aus dem Lager hinweg. Und das veranlasst Donkey und Diddy Kong, beiden sind ja zusammen unterwegs, dem natürlich nachzugehen, um die Bananen zurückzuholen. So einfach ist das, oder Marco?
So einfach ist das. Das ist die gesamte Story. Man kann vielleicht sagen, diese Wesen, die ja so maskenartig herumfliegen können, können auch die Tiere der Insel hypnotisieren, damit die sich halt gegen Donkey und Diddy wenden. Um da vielleicht nochmal so eine kleine Erklärung zu bieten, wieso alles irgendwie die beiden daran hindern will, die Insel zu retten.
Ja, wie gesagt, mehr Aufhänger gibt's da gar nicht, aber ich denke auch für so einen Jump'n'Run und wenn man das mal so betrachtet, reicht das, um auf jeden Fall loslegen zu können. Es wird zumindest mal keiner entführt. So ist ja vielleicht auch eine ganz schöne Neuigkeit. Und wie gesagt, es reicht, glaube ich, als Aufhänger, um spielerisch da jetzt dann auch auszulegen. Ist ja ein klassisches Jump'n'Run, nur im Gegensatz zum Beispiel zu Mario und auch zu Kirby hat Donkey Kong und Diddy natürlich nochmal so ein ganz eigenes Moveset, wenn man so möchte. Man hat so das klassische Laufen und Springen. Aber beide können, glaube ich, diesen Roll-Move machen, was immer noch mal so ein bisschen eine schnellere Fortbewegung ist, ne? Und gleichzeitig auch eine Attacke, wenn man so möchte, oder?
Genau. Also man muss hier so ein bisschen den Unterschied machen, was können die beiden im Singleplayer und was können sie im Multiplayer. Ja. Im Multiplayer haben beide ungefähr dasselbe Moveset. Im Singleplayer steuert man ja eigentlich nur Donkey Kong. Und Diddy Kong kann halt dazugeholt werden, wenn man so bestimmte Fässer zerstört. Man kriegt dann 2 Leben mehr. Und dann ist Diddy auf dem Rücken von Donkey Kong und ermöglicht nochmal so einen Hover-Sprung. Und auch nochmal eine andere Rolle. Also die Rolle ist so dieses typische Donkey Kong-Ding, kann man jederzeit ausführen. Und wenn man Diddy auf dem Rücken hat, dann kann man den Y-Knopf die ganze Zeit immer wieder drücken. Und dann wird diese Rolle verlängert. Dann kann man fast durch ein Level rollen im Endeffekt. Und ansonsten ist es so das Größte. Also durch die Rolle wird man auch schneller, kann Gegner erledigen. Man kann noch auf den Boden schlagen. Das ist immer ganz praktisch, wenn man irgendwas zerstören will oder Gegner neben einem stehen oder man Schalter betätigen will. Man kann klettern, man kann sich an Oberflächen festhalten und dann so ein bisschen hin und her schwingen teilweise auch. Und man kann pusten. Und das Pusten, das hat mich damals genervt, das nervt mich heute noch. Man muss runterdrücken und dann halt die Taste, die man normalerweise fürs Schlagen benutzen würde. Und dann pustet Donkey Kong.
Genau, und das benutzt man bei so Blumen, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, manchmal bei Blumen, manchmal bei so kleinen Ventilatoren. Keine Ahnung, es verlangsamt das Spiel jedes Mal, weil man muss stehen bleiben. Das kann man nicht irgendwie mit anderen Moves schön kombinieren. Und meistens löst das so eine kleine Animation aus. Oder dann fliegen Blumen nach oben, an denen vielleicht mal Puzzleteile hängen oder andere Sammelgegenstände. Das Spiel könnte auch ohne auskommen, meiner Meinung nach.
Erinnere mich, glaube ich, auch, wenn du das jetzt gerade so erwähnst, dass man dann sich, oder wenn die Erinnerung mich nicht täuscht, dass man dann auch ein paar Mal einfach irgendwie so, kann ich hier pusten? Kann ich dort pusten? Kann ich da pusten? Ja, ne?
Sehr, sehr nervig.
Ja, genau, weil es nämlich sonst nicht so so eindeutig irgendwie hervorgerufen ist, wo denn gepustet werden soll und wo dann auch was passiert. Da kommt so alte Erinnerungen hoch.
Zum Glück ist das so ein kleines Ding. Also anfangs habe ich es noch öfter versucht, überall ran zu pusten. Irgendwann merkt man dann schon, was funktioniert, womit kann man interagieren und so. Ja. Und im späteren Verlauf ist es kein Problem mehr. Aber ich fand es jetzt in den ersten zwei Welten, wo man noch so reinkommt, wo man das Moveset ein bisschen lernt, so den Groove findet, sehr, sehr nervig.
Ja, klar. Und da ist halt auch so das Ding, wenn du dann denkst, wenn ich das hier irgendwas verpasse, weil das Spiel hat ja auch relativ viel Sammelbares oder zumindest so Geheimnisse, die ich in den Leveln halt finden kann und die man natürlich gerne auch beim ersten Run vielleicht dann auch gleich mitnimmt. Und dann fange ich halt an, überall mal rumzupusten, um zu gucken, ob da nicht vielleicht noch was versteckt ist.
Absolut. Und gerade die ersten Welten ermutigen einen auch so ein bisschen dazu, alles direkt zu finden, weil die Sachen nicht so sehr versteckt sind wie im späteren Verlauf. Ja. Da hat man diesen Ehrgeiz und dann dauert es halt ein bisschen länger.
Ja, genau. Und ja, das ist vielleicht gerade so auch der Kontrast zwischen, kann ja eigentlich ein sehr schnelles Spiel sein, schnell auszuführen im Gameplay und so. Ist jetzt in meiner Erinnerung nicht dieses Spiel, wo ich jetzt so langsam rumschreite und mal hier gucke und dort gucke, sondern es macht auch Spaß, wenn ich einfach so ein bisschen die Abschnitte hintereinander schnell wegspiele und dabei halt Moves verbinde, das Rollen, das Springen, das Klettern und so. Und dann ist das vielleicht so eine kleine Bremse, die da reingehauen wird. Aber wenn du sagst, man gewöhnt sich natürlich auch so ein bisschen dran, den nächsten Welten dann, wo man denn zu pusten hat, dann ist ja auch in Ordnung. Aber klar, vielleicht aus heutiger Perspektive einfach nochmal, fällt das vielleicht auch nochmal mehr auf, weil vielleicht würde man es heute gar nicht mehr dann so umsetzen. Diese Koop-Variante besteht ja jederzeit. Ich weiß gar nicht, war das auch so, dass man quasi Drop-In, Drop-Out machen konnte oder vorm Level muss man es schon aussuchen, ne?
Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht zu 100% sicher. Vor dem Level hat man auf jeden Fall die Option, Spieler 2 hinzuzufügen.
Ja, genau.
Und dann kann man einfach hier jetzt einen zweiten Joy-Con nehmen, verbindet dann, da gibt es so ein extra Bildschirm für und dann ist 2 Spieler drin. Ich glaube, im Level geht's nicht. Man muss es vorher auswählen, weil es ja auch so ein bisschen den Spielmodus nochmal verändert. Mhm. Ja, also dann normalerweise, wenn man die im Level irgendwie dazu holen würde über so ein Fass, dann hat man halt 4 Leben, die man selber nutzen kann oder im modernen Modus 6 Leben. Hier hat dann jeder seine eigenen 2 Leben im Endeffekt.
Ja, okay. Teilt sich ja dann so auf, genau. Ja, wichtig ist natürlich für so ein Spiel, wie ich finde, oder vielen Spielen, aber in Jump'n'Runs, sorgt es eben für Abwechslung, wenn man gescheite Welten hat und die sich irgendwie gut spielen lassen und vor allem auch optisch ein bisschen was bieten und vielleicht auch effektmäßig. Wie sieht es dann hier dieser Perspektive aus bei Donkey Kong Country Returns HD?
Ja, ich muss sagen, das Spiel erscheint ja jetzt in einem etwas anderen Kontext als noch damals. Ja. Ich glaube, damals war es voll in Ordnung und das ist jetzt so keine große Kritik, weil es auch heute noch voll in Ordnung ist, weil die Level super sind. Es gibt aber weniger Abwechslung und Kreativität im Welten-Thema-Design im Vergleich zu Tropical Freeze. Der Nachfolger ist ja schon auf der Switch erhältlich und lernt natürlich auch so ein paar bisschen aus den Fehlern des Vorgängers. Jetzt spielen wir den Vorgänger ein paar Jahre nochmal danach und müssen uns erstmal wieder dran gewöhnen, okay, es gibt den Dschungel, es gibt eine Strandwelt, es gibt eine Ruinenwelt. Es ist also sehr, sehr klassisch gehalten. Was das Spiel aber richtig, richtig toll macht, ist es, sich davon nicht dominieren zu lassen. Also schon in der Dschungelwelt ist eigentlich jedes Level irgendwo einzigartig, weil so das Thema im Hintergrund dasselbe ist, weil aber immer wieder neue Level-Elemente eingeführt werden. Und das hat man dann auch im Strand, man hat es in den Ruinen, dass sich das Ganze dann doch nicht so anfühlt, als würde man jetzt eine Welt so hintereinander spielen, wo alle Level sich irgendwie stark ähneln, was ja oftmals bei den etwas älteren Mario 2D Jump'n'Runs seit der Wii ein bisschen kritisiert wurde, sondern jedes Level hat eine eigene Identität. Jedes Level hat eigene Mechaniken. Jedes Level macht was Eigenes daraus. Und das geht super bis zur Welt 5. Man gewöhnt sich daran, man weiß, okay, das ist so das Thema und jedes Level macht was Neues. Und dann landet man irgendwann bei Welt 6, den Klippen. Und das ist schon das erste Level, was optisch sich nochmal stark von den letzten unterscheidet, weil man hatte immer so das Inselthema und so und jetzt ist auf einmal sehr viel Gelb, sehr viel Sand dabei. Irgendwie verlässt man so Wald, Dschungel, tropische Atmosphäre und die Level werden einfach noch einzigartiger. Also bei den anderen müsst ihr nochmal so ein bisschen überlegen, okay, welches Level war das jetzt? Und bei Klippen könnte ich es immer direkt definieren, weil jedes Level komplett eigene Sachen einführt und teilweise auch Ideen einfach hinwirft, die nur für dieses eine Level gelten und dann noch eine andere Idee hinwirft, die auch nur für das eine Level gilt und dann hat man auf einmal ein Level, das sich anfühlt wie zwei verschiedene, die aber dann wieder so gut miteinander funktionieren, dass man gar nicht von loskommt. Also das Weltendesign im Zusammenspiel mit dem Leveldesign wirklich bis heute großes Kino. Die sind all out gegangen, was das angeht.
Ja, das klingt doch fantastisch und ist natürlich dann auch da ein Punkt, warum man vielleicht dann sagt, okay, dieses Spiel hat auch jetzt das zweite Remake, die zweite Neuauflage auf dem aktuellen Nintendo-System hier dann auch verdient, ne? Dass man sagt, hier, das ist was, was man auch gespielt haben sollte vielleicht, wenn man sich jetzt gerade für das Genre interessiert und wenn man irgendwie mit Donkey Kong zu tun hat oder haben möchte, dann vielleicht sowieso. Also ich glaube, da hast du nochmal eine ganz große Stärke des Spiels und auch ja eine große Stärke des Nachfolgers letztendlich. Das zieht sich ja dann auch durch und geht nochmal auf eine ganz neue Ebene hervorgehoben. Also das ist definitiv nicht zu unterschätzen. Das ist nicht hier einfach nur 0815 Dschungelspaß mit Affen, sondern da hat man sich wirklich schon richtig Gedanken gemacht.
Absolut. Es wurde ja auch immer wieder so ein bisschen thematisiert, ist das Remake notwendig, das Remaster, die HD-Fassung, die Portierung, wie man es auch nennen will. Hm. Und ich war anfangs selber so ein bisschen im Camp, muss das jetzt sein? Und wo ich es dann gespielt habe, und ich hatte ja damals, also vorhin gesagt, damals hatte ich so irgendwie den Einstieg nicht gefunden, fand es nicht so toll. Und tatsächlich hat es jetzt mit der Switch-Version funktioniert. Das Spiel hat mich komplett gebannt.
Ja, dann ist es doch genau das Richtige. Und wie gesagt, ja, du hast erwähnt, klar, das ist ja technisch, wenn man da jetzt nochmal zurückguckt, auf der Wii, das war noch keine HD-Konsole, und der 3DS eben nochmal so ein bisschen extra fährt, auf dem man da unterwegs war. Und jetzt eben mit der Switch hat man ja dann wirklich noch einfach das ganze Ding oder die Möglichkeit gehabt jetzt und auch genutzt, das aufs technisch möglichst beste Niveau zu heben. Und dann ist das natürlich auch absolut gerechtfertigt, würde ich sagen, zumindest was jetzt hier einfach den Inhalt und das Erleben des Spiels angeht. Ich habe vorhin schon mal gesagt, das Spiel ist ja bekannt für allerlei so Geheimniskrämerei, für Dinge, die ich sammeln kann und dergleichen. Wie viel nimmt das denn ein im Spiel? Ist das was man auch einfach mal so ignorieren kann oder ist schon so, dass ich irgendwo dann an so Kartenabschnitten nicht weiterkomme, weil ich irgendwie noch 12 Bananen brauche oder irgendwas? Oder ist es gar nicht so als Gatekeeper gedacht, sondern eher so als Belohnung für besonders eifrige Sammler?
Es finde ich absolut fantastisch, wie sie es gemacht haben, weil das dann so ist, wie du es in der schöneren Variante gerade erklärt hast. Es ist rein optional. Es gibt keinen Sammelgegenstand, den man braucht, um das Spiel durchzuspielen, um den letzten Boss zu erreichen. Trotzdem ist man halt irgendwie immer davon umgeben, weil es eigentlich kein Level gibt, an dem nicht zumindest ein, zwei der Sammelgegenstände offensichtlich sind. Und wenn man die dann sammelt, dann gibt's Belohnungen. Also einmal ganz basic gibt's so Bananenmünzen. Also es gibt ja die normalen Bananen, die überall sind, von denen man Sachen sammeln kann, dann kriegt man mehr Leben etc. Die Bananenmünzen sind auch unendlich vorhanden. Also man könnte Level immer und immer wieder spielen, immer wieder neu einsammeln. Die kann man dann aber in einem Shop ausgeben. Der hat so ein paar verschiedene Items dabei, der hat aber vor allem auch Schlüssel dabei. Und in jeder Welt gibt es einen Pfad, der durch so ein Schloss. Also man kann den Weg nicht laufen, weil da so ein Schloss dran ist. Man braucht einen Schlüssel, um den freizuschalten. Man kann sich das dann immer so wie einen alternativen Weg durch die Welt vorstellen, wo ich glaube, in einem Fall sogar zwei Level dadurch versteckt werden. Man könnte also einfach die Welt durchspielen, ganz normal. Wenn man aber alle Level dieser Welt erleben möchte, dann müsste man sich diesen Schlüssel kaufen. Dann gibt es in jedem Level noch die Kong-Buchstaben. Das sind vier Buchstaben, die manchmal gut versteckt sind, manchmal weniger versteckt, wo es dann aber eben knifflig ist, dran zu kommen. Man muss sich ein bisschen überlegen, wie nutzt man die Umwelt aus. Manchmal sind sie auch einfach sehr, sehr einfach zu erreichen. Das variiert immer so ein bisschen von Situation zu Situation. Und dann gibt es in jeder Welt noch Puzzleteile. Das können manchmal 5 sein, das können manchmal 9 sein. Und die schalten dann nochmal optionale Sachen frei. Nichts davon muss man sammeln, aber man sieht halt immer wieder, was man dadurch freischalten kann. Und irgendwie packt es einen dann doch, auch wenn es manchmal eine riesige Herausforderung ist, wirklich alles.
Ja, aber ich finde es schön, was du auch dann bestätigt hast, dass es einfach dann wirklich im Wesentlichen optional ist. Und da kann man sich ja vielleicht immer dann auch so ein bisschen leiten lassen. Ich weiß, ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die immer irgendwie 100% irgendwie alles haben wollen. Wäre jetzt bei dem Spiel wahrscheinlich auch nicht. Aber was ja hier vielleicht auch geht, ist, dass man sagt, man entscheidet sich halt für eine, zum Beispiel diese Kong-Buchstaben wäre eine Option zu sagen, ja, man versucht es halt in jedem Level, auch wenn es dann vielleicht nachträglich ist. Man lässt aber dann vielleicht die Puzzleteile weg oder sowas. Also kann man sich also ein bisschen verteilen und das Option finde ich auf jeden Fall sehr löblich. Aber gleichermaßen ist ja auch das, was du sagst, es lohnt sich natürlich, die Sachen auch irgendwo einzusammeln und dann finde ich es gut, wenn das Spiel auch dementsprechend dann belohnt und dann einfach da einen dann ja, bei der Stange hält, was das anbelangt. Würdest du insgesamt sagen, dass das ein Spiel ist, was auch dann im zweiten oder dritten Durchgang irgendwie motiviert?
Absolut. Also ich habe mich selber ein bisschen dabei erwischt, anfangs, weil es dann auch noch nicht so schwer ist, an die Sachen zu kommen, zu versuchen, alles zu sammeln. Ich habe mich dann manchmal geärgert, wenn irgendwie ein Puzzleteil gefehlt hat, obwohl ich doch genau wüsste, wo das sein müsste. Und dann habe ich die Level nochmal gespielt und hatte irgendwie genauso viel Spaß wie beim ersten Mal. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil dann kann man ja versuchen, möglichst schnell durchzukommen, bestimmte Stellen zu erreichen, die man vorher nicht gesehen hat. Und dann ergibt sich nochmal so ein Groove, wenn man die Level kennt. Und bei mir war das dann so, ich glaube, ab der dritten oder vierten Welt habe ich so ein bisschen aufgegeben, die Sachen zu sammeln, weil ich wusste, okay, das ist jetzt dann doch ein größerer Zeitaufwand. Und habe dann einfach die Level so durchgespielt. Ich weiß jetzt schon bei einigen Leveln, dass die echt nochmal spaßig werden, wenn ich schneller durch kann oder wenn ich nochmal ein bisschen genauer suchen kann. Also die Level sind wirklich stark genug, damit sie auch 3, 4, 5 Mal Spaß machen.
Ja, das ist doch dann auch ein guter Faktor für Leute einfach, die Bock haben, da dann nochmal ein bisschen öfter reinzugehen. Und ich meine mich auch also an diese, von der Levelstruktur vor allem dann später zu erinnern, dass viele Sachen du dann auch vielleicht nicht beim ersten Durchgang einfach auch schon mitnehmen kannst, weil du sagst, okay, die Level erstmal zu Ende bringen und dann, wenn ich nochmal motiviert bin, vielleicht dann noch versuchen, das einzusammeln unterwegs und da nochmal hinzugehen, weil natürlich oft diese Sachen nicht nur versteckt sind, dann erinnere ich mich auch wieder an Sachen, die sichtbar, aber vielleicht dann schwer zu erreichen, weil sie dann, wenn man natürlich dann da irgendwie mit dem Feuer spielt, irgendwo abzustürzen oder sowas. Mhm. Und dementsprechend ist das immer so ein schönes, kniffliges Abwägen. Nehm es mit, probiere es. Kennt man auch aus Mario-Spielen, wo man sagt, ja, da unten ist noch eine Münze, aber da muss ich dann irgendwie einen guten Sprung hinlegen. Und man lässt sich dann doch mal relativ schnell dazu verleiten, es wenigstens mal zu probieren, ja. Insgesamt, vielleicht das auch noch zur Einordnung. Du hast vorhin mal schon diese Herzensachen erwähnt. Ich glaube, im Standardmodus hat Donkey Kong 2 Herzen und danach ist dann Schluss oder ist da irgendwie dann immer nochmal ein Respawn? Aus Mario kennt man ja quasi diese Zwischenfähnchen. Wie ist das, funktioniert das hier im Spiel?
Eigentlich genauso. Also es gibt dann auch Checkpoints, das ist immer so ein kleiner Stand, an dem ein Schwein steht und es feiert dann sehr, wenn Donkey und Diddy da vorbeikommen, sodass man eigentlich selten komplettes Level von Anfang an spielen muss. Die gibt's jetzt aber auch nicht in übermäßiger Menge, also es gab schon durchaus knifflige Passagen, wo ich dann am Ende dieser Passage irgendwie gestorben bin, ich musste die dann von vorne machen. Ist dann nicht das ganze Level, aber die Checkpoints sind dann jetzt nicht übermäßig häufig versehen. Ich finde, die haben eine ganz gute Balance gefunden, weil sich dann nicht zu leicht anfühlt, aber jetzt auch nicht übermäßig schwierig. Vor allem gibt es ja auch diese berühmten Minecart-Levels, wo es manchmal, also einige davon sind ein bisschen Trial and Error, wo ich halt denke, okay, wie hätte ich jetzt beim ersten Mal, wo ich diese Stelle sehe, herausfinden sollen, wie ich hätte springen müssen. Geht natürlich, aber kann ich nicht. Da war ich aber immer ganz dankbar, dass es sogar in den Leveln immer wieder Checkpoints gab.
Genau, das sind die berühmten Lorenfahrten. Die sind ja eigentlich in jeder Welt nochmal quasi eingewoben? Oder?
Ob die jetzt in jeder Welt waren, weiß ich gar nicht. Müsste ich nachschauen.
Aber schon oft genug, ne?
Also, in den meisten schon, Welten kommen sie auf jeden Fall vor.
Ist schon so ein zentrales, fast schon Element des Spiels und der Reihe ja auch. Mhm. Dann würde ich da vielleicht mal eingehen wollen auf die Neuerungen jetzt, weil ich vorhin ja schon mal angeschnitten habe, ist irgendwie so das Beste aus beiden Teilen, Wii und 3DS. Vielleicht kannst du da nochmal aufschlüsseln, was das konkret bedeutet in dem Fall.
Ja, also die 3DS war ja eine Version mit vielen Neuerungen. Fangen wir vielleicht mal erstmal an, was die Version nicht konnte. Es gab Multiplayer, aber man brauchte dafür zwei Konsolen und zweimal das Spiel.
Ja.
Jetzt ist es halt so wie bei der Wii, da braucht man einfach auch eine zweite Wiimote. Jetzt theoretisch sogar noch einfacher, weil jeder hat zwei Joy-Con, man kann es mit einem einzelnen Joy-Con spielen. Es ist halt die größte Stärke der Switch, die dann nochmal genutzt wird. Und dann kann man jederzeit in den Multiplayer gehen. Und dann gibt's noch die Motion-Steuerung. Die war ja so ein bisschen kontrovers im Wii-Teil. Der 3DS-Teil konnte die natürlich nicht nachmachen. Da wurde alles auf Knöpfe verlegt. Jetzt kann man beides machen. Man ist nicht dazu gezwungen, Motion-Controls zu benutzen. Man kann es aber machen. Also um auf den Boden zu schlagen oder eben die Rolle auszuführen. Ist ganz nett. Ich persönlich mag die Knöpfe einfach lieber. Ich spiele auch größtenteils im Handheld-Modus. Da kann man es halt sowieso dann nicht nutzen.
Ja. Kannst du dich erinnern, ob im Wii-Teil irgendwie der Pointer genutzt wurde, weil das war ja immer so dieses auch so ein Ding, dass man dann in jedes Spiel irgendwie zum, was weiß ich, Münzen einsammeln, parallel quasi, während du Knöpfchen drückst, noch mit dem Pointer irgendwie auf den Bildschirm zeigt und dann auch noch irgendwas passiert, aber ich meine nicht, oder?
Also, nee, ich bin mir recht sicher, dass das nicht, also zumindest in den Leveln, so Gameplay-Elemente waren nicht dabei. Ob man jetzt Sachen auswählen konnte mit dem Pointer, weiß ich nicht.
Aber ja gut, ja, im Menü,
das ist möglich. War da nichts.
Ja.
Ja, das sind eigentlich so die Stärken der Wii-Version gewesen, die 3DS-Version nicht hatte. Also natürlich, man konnte auf einem größeren Bildschirm spielen. Die 3DS-Version hatte aber tatsächlich ein paar Sachen überarbeitet. War übrigens dann auch nicht von Retro selber, sondern von Monster
Games
Studios. Ja. Die haben hier Excitebots, glaube ich, gemacht. Excitetrucks, ich weiß nicht mehr genau, wie die Spiele heißen. Ja. Und da wurde dann erstmal ein neuer Modus eingeführt. Der ist jetzt nahezu 1:1 übernommen worden, heißt jetzt aber moderner Modus. Und das ist genau die Sache, die wir gerade schon angeschnitten hatten. Statt 2 Leben hat man jetzt 3 Leben. Ist eine riesige Hilfe. Es gibt allgemein ein paar mehr Münzen, ein paar mehr Lebensballons und so, die man einsammeln kann, sodass man halt nicht zu schnell auf Gefahr gerät, dass die Leben alle verloren gehen. Und ganz, ganz wichtig, in jeder Welt gibt es Cranky's Shop. Kann man ein paar Items kaufen, auch ein paar Leben kaufen. Der hat eine viel, viel größere Auswahl im modernen Modus. Als Beispiel wäre da so ein grüner Ballon zum Beispiel. Wenn man den einsetzt und man kann mehrere Items in ein Level mitnehmen, dann stirbt man nicht, wenn man in den Abgrund fällt, sondern steigt dann auf einem Ballon wieder hoch. Und von solchen Sachen gibt es da ein paar mehr Items, die ich jetzt nicht aktiv benutzt habe, weil irgendwie ist der Reiz dann schon irgendwann da, zu versuchen, diese Level auch ohne die Items zu schaffen, die aber trotzdem sehr, sehr praktisch sind, dass sie da sind, weil so könnte man sich jetzt, wenn man bei einem Level weiß, okay, ich müsste jetzt 2 Stunden spielen, ich komme an der Stelle nicht vorbei, sich das Leben deutlich einfacher machen und eigentlich gibt es kein Level, das man nicht ohne Items relativ zügig schafft. Ist dann so ein bisschen die Frage, möchte man die Items kaufen, will man sie nutzen, wie viele will man nutzen, aber die Option ist auf jeden Fall gegeben.
Ja.
Und das sind so die größten Neuerungen des neuen Modus, modernen Modus.
Genau, und das ist ja das, was man da versucht, ein bisschen diesen Schwierigkeitsgrad, der ja doch einfach höher angesetzt ist, muss man schon so sagen, dann ein bisschen abzufangen. Würdest du sagen, das ist ein legitimes und vor allem dann in dem Fall aber auch ein wirksames Mittel, wo ich sagen kann, okay, auch der Spieler, der vielleicht jetzt nicht unbedingt da 30 Mal an irgendeiner Stelle sich verbissen dranhängen möchte, hat dann die Chance einfach das zu spielen? Oder würdest du vielleicht noch andere Zugänglichkeitssachen, die wir wünschen. Denkst du, es reicht so?
Nee, ich denke persönlich, es reicht so. Also man könnte halt immer wieder überlegen, wäre sowas wie in den Mario-Spielen, dass du irgendwann diesen Block bekommst, durch den du nahezu unverwundbar wirst. Hm. Ob sowas noch mit rein soll, ich finde, das passt nicht unbedingt zum Level-Design hier, weil ja manchmal auch wirklich viele Abgründe da sind, weil die Sprungpassagen ein bisschen kreativer gestaltet sind. Ich finde, sie haben schon einen ganz guten Mittelweg gefunden. Dass der Modus da ist, ist sowieso toll. Ich finde die Option immer super, weil man muss es ja halt nicht nutzen. Man kann auch den klassischen Modus spielen, wo halt alles nochmal härter ist. Und hier gab es jetzt nie einen Moment, wo ich dachte, ah, ich hätte ein bisschen mehr Hilfestellungen gerne gehabt. Die haben es ganz gut gebalanced.
Ja, das klingt doch gut. Und dann, wie gesagt, ich finde es gut, dass sie diesen modernen Modus natürlich hier auch übertragen haben aus dem 3DS-Teil, auch wenn er jetzt da ein bisschen anders heißt, aber im Wesentlichen ist ja der gleiche Inhalt. Gibt mir die Hoffnung, dass dann vielleicht auch einfach, Leute, die dann noch ein bisschen mehr abgeholt werden wollen, an die Hand genommen werden wollen, dann einfach auch da dann Zugang zum Spiel finden. Das wäre auf jeden Fall schön. Neben diesem Vergleich inhaltlich und von diesen Modi her und was kann ich vielleicht machen, was ist angepasst worden, ist natürlich auch, du hast eingangs schon mal erwähnt, den technischen Aspekt, den man da nicht außer Acht lassen sollte. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Spiel erstmals quasi in HD zu erleben. Dann stellt sich da immer die Frage, läuft das Ding flüssig? Gibt es da irgendwelche Akeleien irgendwo? Sieht es weiterhin gut aus? Weil das war ja schon immer ein schönes Spiel. Und gibt es sonst irgendwelche technischen Anmerkungen, die du hier vor anbringen möchtest?
Ja, das wird jetzt natürlich ein interessantes Thema. Ich muss sagen, der erste Eindruck ist nicht der beste, weil es im Endeffekt wirklich nur ein HD-Remaster ist, bei dem die Texturen ein bisschen höher aufgelöst sind, bei dem minimal Sachen verändert wurden. Ich hatte es aber immer wieder so, dass ich die großen modernen Unterschiede nur gesehen habe, wenn ich mir direkt Vergleiche angeschaut habe. Und da ist halt klar, alleine durch die Auflösung, das Spiel sieht schärfer aus. Es sieht an sich gut aus, aber es sieht eben aus wie ein Wii-Spiel, das hochskaliert wurde. Und damit werde ich vielleicht den EntwicklerInnen nicht gerecht, aber es ist halt kein großes Remaster oder kein großes Remake oder Remaster im Sinne von, wie hat Activision es mit Spyro und Crash gemacht, was ich mir hier vielleicht tatsächlich gewünscht hätte. Weil die Art Direction ist fantastisch und es spricht sehr für die Arbeit von Retro Studios, dass das Spiel immer noch sehr, sehr gut aussieht. Aber es wirkt durchweg ein bisschen altbacken. Und auch wenn alles schärfer ist und immer noch gut aussieht, wäre mehr möglich gewesen. Und da, finde ich, kommt nochmal der Vergleich zu Tropical Freeze halt stärker, das vor 6, 7, ich weiß gar nicht, Jahren für Switch portiert wurde und halt eindeutig besser aussieht als Country Returns.
Ja, vermutlich wird sogar auch die Wii U-Version von Tropical Freeze besser aussehen.
Sehr wahrscheinlich. Ja, also könnte ich jetzt, man müsste da nochmal wirklich alle Versionen nehmen, die vergleichen, aber das ist so der Eindruck, den ich hatte. Ich glaube, und da muss ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, weil wir halt keine Möglichkeit haben, das groß zu messen, aber ich bin der Überzeugung, dass es manchmal, wenn sehr viel in einem Level passiert, kleine Mikroruckler geben kann. Die stören spielerisch überhaupt nicht. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, okay, jetzt geht die Framerate gerade ein bisschen runter. Die ist sonst sehr stabil und wie gesagt, spielerisch fällt es nicht auf. Aber gerade so, wenn die Cutscene gerade abgelaufen ist und man fängt an zu spielen, wirkt das so, als ob Donkey Kong für einen kurzen Moment ruckelt. Ist der Eindruck, den ich hatte. Kann sein, dass das auch noch ausgepatcht wird oder so. Sollte man aber vielleicht nochmal anmerken. Und mein größtes Problem, was ich vorher nicht erwartet habe, sind die Ladezeiten. Das Spiel ist jetzt durchaus älter und es ist grafisch jetzt auch nicht die absolute Wucht. Also das reicht die Switch definitiv nicht aus. Trotzdem dauert es immer so mindestens 15 Sekunden, bis ein Level gestartet ist. Und man hat dann so eine kleine schöne Animation, wo Donkey Kong immer wieder herumläuft. Denk mir aber, ja, gerade wenn man so ein bisschen in Level nochmal reinschauen will, nochmal gucken will, okay, wie war das, was war da die Mechanik und nicht einfach nur Level für Level dann spielt, fand ich es recht enttäuschend. Also, um auch ein Level zu verlassen, braucht man 10 Sekunden, um dann wieder auf der Map zu sein. Und das ist mir persönlich ein bisschen zu lang gewesen. Ich glaube, da hätte man noch besser vielleicht optimieren können, weil andere Spiele machen es einfach besser. Und für den Preis, den das Spiel verlangt, hätte ich mir da ein bisschen mehr erwartet. Also, ich glaube, man kann so ein bisschen fazitmäßig schon sagen, es ist an sich ein solider Port. Es ist so das, was man sich vorstellt, wenn man hört, okay, das ist Donkey Kong Country Returns HD. Es wäre aber so viel mehr möglich gewesen, von einer größeren Überarbeitung zu kleineren Punkten, die einfach besser hätten optimiert werden können. Deshalb bin ich da ein bisschen enttäuscht gewesen.
Ja, das ist so ein bisschen vielleicht geht das da auch wieder ein bisschen in die Richtung, die wir vorhin auch schon erwähnt haben, dass ja der Kern des Spiels so genial ist, ne? Also vom Leveldesign, von den verschiedenen Ideen, die da einfach eingeflossen sind. Und dann ist natürlich, wenn sowas wieder neu aufgelegt wird und du dann denkst, ah, jetzt gehen wir da nochmal rein und man kennt ja den Stand der Technik, was so möglich wäre, auch auf der Switch. Und dann will man es natürlich eigentlich im Bestmöglichsten irgendwie haben. Wenn man dann merkt, ja, hier und da ist eben nicht bestmöglich, sondern vielleicht irgendwie ein Kompromiss oder halt einfach so, sage ich mal, so lala, dann kann ich das nachvollziehen, dass man sich da so ein bisschen ärgert. Man muss natürlich da immer auch zur Einordnung fairerweise sagen, das Spiel kommt ja letztendlich von der Wii, und ich weiß jetzt nicht, welche Version 3DS, Wii, bin ich kein Technikexperte, da jetzt zur Grunde lag letztendlich, ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt ein Wii U-Teil, weil du auch Torbjörn Freeze ein paar Mal erwähnt hast, für die Switch optimiert. Das ist eine andere Sache, weil auf der Wii U ist letztendlich ja schon HD am Start war und dann man einfach, glaube ich, hinsichtlich Leistungsladezeiten und Auflösung und Frames, glaube ich, dann für die Switch bei Tropical Freeze nochmal ein bisschen was machen konnte. Andererseits, dem entgegen spricht natürlich wieder, dass technisch sicherlich auch noch was möglich gewesen wäre jetzt bei dieser Version. Aber das ist natürlich immer eine Frage, wie viel Zeit und Geld wird dann da reingesteckt. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist immer wünschenswert, wenn man ohnehin schon ein sehr gutes Spiel von damals hat, wenn das in bestmöglicher Form dann irgendwie kommt. Das ist immer so, glaube ich, der Grundgedanke und der Wunsch, der dann bei vielen ist. Würde ich mich jetzt auch mit einschließen. Und klar, wenn man dann merkt, hier und da ist es nicht mega optimiert, dann kann man da natürlich auch zu Recht hier und da ein bisschen Kritik üben, wieso auch nicht. Mhm. Dann würde ich mal auf die ein oder andere Sache eingehen, die hier das Spiel ja noch bietet, weil das ist auch so ein Markenzeichen, würde ich fast sagen, der Reihe, dass es das ein oder andere zu entdecken gibt, abseits der Hauptlevel und dergleichen. Wer das Spiel noch gar nicht gespielt hat, dann in dem Fall vielleicht auch eine kleine Spoilerwarnung, dass Markus Sülich hier das ein oder andere erwähnt, was ein Geheimnis im Spiel ist sozusagen. Aber ich dann hier zumindest gerne wissen wollen würde, ob das noch alles da ist, was man vom 3DS und von der Wii kennt. Weil nämlich auf dem 3DS kam, glaube ich, neue Level dazu oder irgendetwas.
Genau. Also ich habe ja gerade schon angeschnitten, es gibt diese Kong-Buchstaben. Mhm. In jedem Level K-O-N-G. Wenn man alle in einer Welt sammelt, also pro Level wirklich 4 Stück, dann schaltet man ein geheimes K-Level frei. Und das ist ja wirklich, so wie du gesagt hast, Markenzeichen dieser gesamten Reihe. Das ist dann ein völlig neues Level, wo es einen Orb gibt. Und für jede Welt gibt es dann dementsprechend einen Orb. Und wenn man von allen Welten diese Orbs gesammelt hat, schaltet man die berüchtigte Welt 9 frei. Die gab es auch schon im Original, allerdings hatte die nur ein Level. Und die 3DS-Version hat sich gesagt, hey, wir packen 8 weitere da rein. Das ist jetzt also eine deutlich längere Welt. Und man hat sich, glaube ich, so ein bisschen von anderen Genre-Vertretern inspirieren lassen, weil jede Welt jedes Level thematisch eine vorherige Welt nochmal aufgreift. Also 9.1 ist dann dementsprechend der Dschungel, 9.2 ist der Strand und so weiter und so weiter. Man sieht also viele bekannte Level-Elemente wieder, die aber neu verpackt wurden und in komplett neue Level irgendwie umgesetzt wurden. Man kann sich das Ganze dann so ein bisschen wie ein Best-of vorstellen. Und wenn man die alle geschafft hat, dann gibt es das letzte geheime Level von der Wii-Version. Und wenn man das dann nochmal geschafft hat, schaltet man den Spiegelmodus frei. Man kann dann alle Level nochmal spielen, aber dann halt spiegelverkehrt. Und wenn ich es richtig jetzt aufgeschrieben habe, dann ist das auch der Modus, wo Donkey Kong dann nur noch ein Leben hat, beziehungsweise im modernen Modus 2 Leben und wo Diddy Kong gar nicht mehr vorkommt. Ist dann natürlich dementsprechend auch ein reiner Singleplayer-Modus, der dann aber wirklich nochmal so eine ganz neue Herausforderung irgendwie stellt, wenn man sich viel mehr anstrengen muss. Und wenn man wirklich alles freigeschaltet hat, bis dahin ist man der Herausforderung auch irgendwie gewappnet. Es gibt also wirklich eine Menge extra Content in diesem Spiel.
Ja, also wenn man will, kann man sich da schon einige Stunden mit beschäftigen. Und wenn man jetzt wirklich dann hier Spiegelmodus und dergleichen auch noch angeht, dann ist es natürlich eine ordentliche Portion, glaube ich, Spielzeit. Das mag man gut finden. Wer sich quasi da reinstürzen will, kann das machen. Ich würde mich jetzt dann nicht zu zählen, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß gar nicht, Spielzeit, kannst du die irgendwie abschätzen oder wollen wir uns hier einfach mal, komm, ich such's mal raus.
Ja, also es ist sehr danach orientiert, was man gerne machen möchte. Ich glaube, ja, so in 10 Stunden kann man durch das Spiel kommen, ja, wenn man es so nochmal durchspielt. Wenn man dann sagt, man möchte irgendwie alles freischalten, eben auch die neue 9. Welt und so, dann je nachdem, wie viel man vorher gesammelt hat und je nachdem, wie gut man es im Endeffekt kann, also die Sachen zu finden, kann man schon irgendwie die doppelte Zeit nochmal draufpacken.
Ja, ist das auch das, was How Long to Beat quasi vorrechnet, irgendwie so 11-12 Stunden Hauptstory sozusagen, wenn man das einigermaßen straight durchgeht. Completionist 31, also Wie gesagt, das wollte ich jetzt nochmal bestätigt haben. Man kann da auch echt viel Zeit zu bringen, wenn man es dann richtig wissen will. Und das ist natürlich auch nicht verkehrt für Leute, die da auch richtig Lust drauf haben, auf jeden Fall. Gibt's ansonsten noch Dinge, die ich jetzt vergessen habe zu fragen, die, wo du sagst, die sind doch auf jeden Fall erwähnenswert? Gibt's irgendwie noch so Boni-Menüs? Ist ja auch, weil ich vorhin mal gesagt habe, Musik ist immer herrlich in diesen Spielen. Dieser Groove kommt da ja schon mit. Gibt's da irgendwas in die Richtung noch, dass man sagen kann, man kann sich die Titel nochmal anhören oder sowas?
Ja, hast du da noch was? Dafür sind die Puzzleteile da, die in jedem versteckt sind. Okay. Wenn man die alle sammelt, dann schaltet man neue Sachen im Extras-Menü frei und da hat man dann Artworks, Konzeptzeichnungen, Musik eben auch. Also da findet man genau das, was du dir wünschst.
Sehr gut, dann ist das ja auf jeden Fall das Paket dann komplett. Dann würde ich sagen, versuchen wir doch mal, oder in dem Fall musst du es machen, weil mir fällt es schwer natürlich, wenn ich es noch nicht gespielt habe, ein bisschen einzuordnen, wo wir jetzt diesen Port denn irgendwie verorten können und vor allem vielleicht, für wen das Spiel denn was ist. Holst du auch nochmal Leute ab, vielleicht kannst du es einschätzen, sagen, hey, das lohnt sich auch nochmal jetzt ein drittes Mal, dieses Spiel zu spielen, oder ist es dann doch vielleicht eher für Leute, die noch gar nichts das Spiel irgendwie gespielt haben, noch nichts damit am Hut hatten und damit dann vielleicht hier einfach die beste Version sich bietet?
Also es ist auf jeden Fall die beste Version von Donkey Kong Country Returns. Mit Empfehlungen habe ich es ein bisschen schwierig, weil ich mir mal denke, okay, damals habe ich mit dem Spiel nicht connected und in der Zwischenzeit habe ich wahrscheinlich einfach auch Spiele gespielt, wo ich ein bisschen mehr die Einstellung bekommen habe, okay, ich beiße mich irgendwie gerne an der Herausforderung die Zähne aus und ich bleibe eher dran und versuche dem nicht so schnell dann aufzugeben. Vielleicht sind das so die Gründe, wieso ich jetzt mehr Spaß hatte, weil im Endeffekt ist es dasselbe Spiel, nur nochmal so eine komplett Definitive Edition. Ich glaube, wer das Spiel noch sehr gut aus Wii- und 3DS-Zeiten in Erinnerung hat, wird halt nichts Neues finden. Die Grafik ist überarbeitet, es sieht schön aus, aber eben nicht so schön, dass ich sagen würde, ja, es ist jetzt ein absolutes Must-Have für alle, die es auch damals gespielt haben oder so. Wer es damals verpasst hat und wer vielleicht auch Tropical Freeze mochte oder so, ich denke, obwohl einige Sachen noch ein bisschen zurückgefahren sind, wird damit trotzdem sehr viel Spaß haben. Ob man es jetzt ein drittes Mal kaufen muss, weiß ich nicht. Ist schwierig zu sagen, weil, wie gesagt, man hat die Infos, es ist dasselbe Spiel, es ist nicht wirklich was Neues dabei. Wer dem Spiel aber vielleicht auch noch keine Chance gegeben hat vorher, der hat jetzt halt die Möglichkeit. Ich bin immer noch so am kritischsten, was den Preis angeht. Das Ding wird jetzt für 60€ verkauft. Das finde ich, wenn man jetzt rein das Spiel sich anschaut, die Spielqualität, die Spiellänge, der ganze Inhalt, der geboten wird, absolut gerechtfertigt. Wenn ich ein 60€-Spiel kaufe, dann erwarte ich so viel Inhalt. Dann bin ich sehr, sehr froh, dass es da ist. Aber das Spiel ist jetzt so zwischen 14 und 15 Jahre alt mittlerweile. Es bietet halt, wie gesagt, nichts Neues außer die Grafik und die Zugänglichkeit. Es wäre mehr möglich gewesen. Und gerade wenn man so bei Nintendo selber schaut, man hat ja eigentlich bei sehr vielen Ports oder Remasters noch so extra Sachen dabei. Jetzt Xenoblade wird neue Sachen dabei haben. Mario 3D World hatte irgendwie ein komplettes Spiel noch irgendwie dran gehängt, das jetzt auch nicht super lang war. Oder man hat eben Fälle wie Metroid Prime, was wirklich optisch auf aktuellem Stand einfach ist, was fantastisch aussah, wo genau das gemacht wurde, was ich mir hier vielleicht wünsche, das dann aber für 40€ verkauft wurde, also irgendwie nochmal günstiger ist. Und da muss jeder so ein bisschen wissen, ist ihm das wert? Ich finde persönlich, der Port ist überteuert, auch wenn das Spiel fantastisch ist. Für 40 wäre es weitaus versöhnlicher gewesen. So habe ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Aber die Baseline nochmal, das Spiel an sich, das Level-Design, das Gameplay ist einfach fantastisch. Und wer das noch nicht erlebt hat und irgendwie Bock drauf hat, der kann definitiv ohne schlechten Gewissen zugreifen.
Hast du schön zusammengefasst und ich kann auch die Kritik, was das Preis, was den Preis angeht, auch nachvollziehen. Aber ja, Nintendo wäre, glaube ich, dumm, wenn sie den Preis nicht ansetzen würden. Weil, sind wir mal ehrlich, ich glaube, der Anteil an Leuten oder an Switch-Besitzerinnen und Besitzer, für die das Spiel völlig neu ist, ist relativ hoch, würde ich sagen. Dementsprechend, die nehmen das dann vielleicht auch als neues Spiel wahr. Ne? Man muss ja da immer auch nochmal ausklammern vielleicht, dass jetzt nicht jeder irgendwie so enthusiastisch ist wie wir und quasi immer an jeder News zum Thema Nintendo irgendwie dranhängen. Das heißt, wenn ich das Spiel irgendwie im Laden finde, steht ja da nicht drauf, gab's schon mal für 3DS und so, zumindest mal nicht vorne irgendwo drauf und dann nehme ich das vielleicht einfach wirklich als neues Spiel wahr und dann denke ich auch vielleicht nicht unbedingt über diesen Preis nach. und kaufe mir das dann, wenn ich sage, ach, das sieht doch interessant aus. Das muss man da vielleicht schon mal sagen. Und dann war mir noch der Gedanke gekommen, weil du auch sagtest, ja gut, wer es vielleicht auf Wii und 3DS schon gespielt hat und das noch gut in Erinnerung hat, muss vielleicht da jetzt nicht nochmal zugreifen. Gibt aber vielleicht dann doch auch da wieder eine kleine Zielgruppe, die nämlich sagen, zum Beispiel, ich habe kein 3DS mehr und die Wii jetzt wieder entstauben oder ja, doch nochmal auf einem großen Fernseher, aber wenn ich jetzt die Wii nochmal anschließe, dann das ist ja eher mau aus und dann kriege ich ja hier dann doch die schönste Version von meinem vielleicht Favoritenspiel oder sowas oder Lieblingsspiel, wie auch immer. Und dann ist es natürlich die beste Version und dann kann ich da vielleicht auch nochmal zugreifen.
Also, muss ich dir zustimmen als jemand, der keine Ahnung, wie viele Versionen von Kingdom Hearts Spielen hier im Regal hat.
Ja, genau. Es gibt ja genau, wo man wieder beim Enthusiasmus sind, dann ist es dann doch so, dass man vielleicht hier und da die beste Version sich kauft. Und wenn man in die Zukunft blicken, muss man ja auch da wieder sagen, die nächste Nintendo-Konsole soll abwärtskompatibel sein zur Switch selber. Und da kann ich ja sowas dann auch nochmal gut mitnehmen und sage euch, die Tendenz ist ja so ein bisschen, dass ihr jetzt schon die Switch ziemlich komplett so viele Reihen macht. Jetzt gesehen, Xenoblade, hast du eben erwähnt, wird ja jetzt dann auch mit Xenoblade Chronicles X quasi komplettiert auf der Switch. Ich habe dann alle Teile auf der Switch und das setzt sich natürlich dann auch auf die nächste Konsole dank der Abwärtskompatibilität fort und das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, weil klar kann man sagen, jetzt wird jetzt ganz schön irgendwie übertrieben mit diesen Remakes hier und da, aber ich finde bei vielen Titeln ist es auch gerechtfertigt, dass die einfach nochmal jetzt auch für die Switch und damit auch für die Nachfolgekonsole erschienen sind. Weil es dann einfach die beste Möglichkeit ist, das zu spielen und das im Sinne der Spielearchivierung eine schöne Sache ist. Klar kann man dann immer fragen, müssen es dann nochmal 60 Euro sein? Das ist auf jeden Fall ein Ding, was man dann immer diskutieren kann. Aber das müsst ihr dann da draußen an den Endgeräten immer selber wissen. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen Einblick geben in das, was der Marco jetzt erlebt hat und da vielleicht dann auch einen Tipp geben, für wen das Spiel was vielleicht dann ist oder für wen auch nicht. Ansonsten liest euch gerne auch den schriftlichen Test bei uns auf nintendo-online.de durch. Den hat der Marco natürlich auch verfasst und dementsprechend habt ihr dann vielleicht die Möglichkeit, euch ein umfangreiches Bild zum Spiel zu machen. Dann würde ich sagen, vielen Dank dir, Marco.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Es bleibt ja spannend, sicherlich diesen Monat noch. Wer weiß, vielleicht sprechen wir schneller über Nintendo Switch 2, als uns lieb ist. Also, bis demnächst, würde ich sagen. Ciao, ciao.